Der heutige Podcast hat strahlende Aussichten. Was ist denn mit dem Hermann los, werdet ihr denken? Hier ist Hermann vom Einsatzleben Podcast. Ich grüße euch. Servus, hallo und Gude! Wir reden heute über atomare Gefahren im Rahmen von GABC-Lagen in Feuerwehren. Ein Thema, das mich früher sehr, sehr beschäftigt hat, als ich noch aktiv war, weil wir nämlich den Gefahrstoffzug in meiner Heimatfeuerwehr hatten, also Teile davon zumindest. Ja, wer hat beim Stichwort Brand in einer Radiologie oder gar in der Nähe eines AKW, hier die Biblisser Feuerwehrkameraden und andere werden wissen, was ich meine, nicht die Hosen voll gehabt? Es gibt eine ganze Menge Informationen zu diesem Thema atomare Gefahren oder atomare Lagen oder Kernthemen oder Nuklide oder was es alles für Bereiche gibt, wenn wir uns mit diesem Thema befassen. Und jeder hat so eine gewisse Vorstellung, was da abgeht und was nicht. Und ich wollte es genau wissen. Habe auf der Florian in Dresden einen Menschen kennengelernt, der nicht nur ein unglaublich sympathischer Mann ist, sondern auch in diesem Bereich eine absolute Koryphäe ist. Ich rede von Dr. Daniel Gehre. Der ist Diplomphysiker in der TU in Dresden und hat dort sogar tatsächlich live mit diesen Dingen zu tun. Das wird er uns alles selbst erzählen, denn nebenbei ist er stellvertretender Wehrleiter einer Feuerwehr in der Nähe von Dresden. Hört selbst!
Ja, Kameradinnen, Kameraden, genau das, was ich gesagt habe, es gibt schon ganz komplexe Themenfelder in unseren Feuerwehren und ich habe so einen Menschen kennengelernt auf der Messe Florian in Dresden, der sich mit diesen Dingen befasst. Wir haben da, glaube ich, so ein Kurzinterview geführt und dann habe ich gesagt, kannst du dir denn vorstellen, zu diesem Themenblock nochmal was Längeres zu machen? Und da hat er sofort gesagt, ja, deswegen begrüße ich ganz herzlich heute im Podcast den Kameraden Daniel Gehre. Daniel, wie geht's dir denn?
Ja, hallo Hermann, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier heute dabei sein kann. Ich höre deinen Podcast schon sehr lange und freue mich, heute hier einen kleinen Teil beitragen zu können. Ja, wie geht's mir? Jahresendrallye ist angebrochen. Ne? Wir stehen alle unter hohem Druck. Wir haben volles Programm bis Jahresende. Aber ich nehme mir natürlich gerne die Zeit, um hier zu deinem Podcast beizutragen.
Das ist super nett, weil unsere Hörerinnen und Hörer werden sich bestimmt freuen, mal in diese Richtung, in diese, ja, ich hätte fast gesagt technische Richtung, aber es ist ja gar nicht nur technisch, es steckt ja noch viel mehr dahinter. Jahresend-Rallye, da hast du vollkommen recht. Also da auch nochmal vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst. Aber es ist ja irgendwie auch Gaga, ne? Es passt ja zu meinem Thema. Wir rennen, weil es Jahresende ist, um dann ein paar Tage auszuschnaufen oder dann noch den Weihnachtsstress zu haben, bereiten uns schon wieder auf Silvester vor. Zack, ist neues Jahr und dann beginnt der Stress von vorne. Eigentlich ist es ja Gaga, was wir Menschen machen, oder?
Ja, trotzdem, aber man stellt sich der Aufgabe und ich freue mich natürlich trotzdem auf die kommende Weihnachtszeit und auf die ja, freien Tage, die wir hoffentlich alle genießen werden können.
Da bin ich vollkommen bei dir. Ja, wir beide haben uns in Dresden kennengelernt. Ich war ja dort auf der Messe, auf der Florian. Dann haben wir miteinander gesprochen und ich habe gesagt, komm, das muss unbedingt in den Podcast rein, haben wir dann auch gemacht. Kannst du uns mal ein bisschen was über deine Feuerwehrkarriere erzählen? Wie kommst du zur Feuerwehr? Was machst du?
Ja, klar, mache ich gern. Also ich habe tatsächlich gar nicht so eine klassische Feuerwehrkarriere, wie man das sonst kennt, ne? Jugendfeuerwehr und dann klettert man so die Leiter hoch. Bei mir ist es so, dass ich als Seiteneinsteiger erst relativ spät in die Feuerwehr gekommen bin. Ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei, aber eben auch tatsächlich mit Herz und Seele bei der Sache. Ja, habe mir eine Grundausbildung in der Gemeinde und in der Kreisausbildung halt gemacht und dann sukzessive eben die Lehrgänge zum Gruppenführer und Zugführer und letztendlich dann Leiter der Feuerwehr und was alles dort dazugehört, an der Landesfeuerwehrschule in Sachsen in Naht absolviert. Und ja, habe eben das Glück gehabt, muss man tatsächlich sagen, dass bei uns in der Gemeinde der ABC-Erkunder steht oder einer der ABC-Erkunder unseres Landkreises. Und bin damit oder dadurch eben auch in diesen Kontakt gekommen zu der ABC-Schiene und habe das eben gemerkt, dass mir das unheimlich liegt, dieses Thema, und dass ich auch da tatsächlich einen Beitrag leisten kann. Und das war gar nicht die initiale Intention, zur Feuerwehr zu gehen, sondern es hat sich halt tatsächlich zufälligerweise in dem Moment so ergeben.
Als Seiteneinsteiger zur Feuerwehr. Du weißt ja, dass das bundesweit und auch in Österreich, wo ich momentan einige Male war und bin, relativ ungewöhnlich ist. Die meisten Feuerwehrleute kommen aus der Jugend, Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr und dann werden sie aktiv. Wie war das? Was war der Schlüsselmoment? Wie kamst du zur Feuerwehr? Hast du irgendwann die Feuerwehr gesehen oder wusstest du aus deinem beruflichen Bereich, die machen das und bist dann da rein? Wie kam das zustande?
Ja, eigentlich war es tatsächlich, dass ich zu dem Zeitpunkt damals bei den alten Herren Fußball gespielt habe.
Okay.
Und da hatten wir auch einen Kameraden, der damals schon aktiv gewesen ist. Und es war zu dem Zeitpunkt so, dass es tatsächlich Personalnot gab. Und der damalige Wehrleiter eben auch dann, naja, gefragt hat, könnt ihr nicht bei euch in eurer, ja, Umgebung mal ein bisschen abklopfen, ob es dort nicht Leute gibt, die uns eventuell unterstützen können. Und so war es tatsächlich zu dem Zeitpunkt so, dass wir drei Kameraden, also auf dem Dorf, dann dazu oder uns dazu entschlossen haben, dort in die Feuerwehr einzutreten. Und dann, ja, wenn man das zu dritt macht, irgendwie, dann hat man auch gleich ganz bekannte Leute irgendwie um sich, mit denen man dann zusammen eben nochmal in die Ausbildung gegangen ist, ne, zum Truppmann, zum Truppführer, zum Sprechfunker, was dort alles dazugehört, zum Artenschutzgeräteträger. Und dadurch, dass wir das dort, also zum einen sehr, sehr aufgeschlossen aufgenommen wurden, und zum anderen, dass dort auch gleich Leute hatten, mit denen wir uns kannten, ist das auch sehr, sehr leicht gewesen, dort reinzukommen in diese und unsere Ortswehr. Ne? Also das war überhaupt gar kein Problem.
Muss ich was Persönliches fragen? Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du
40,
eingetreten bist?
ja,
Bitte?
40, 40 Jahre war ich da.
40 Jahre.
Ja,
Gut gehalten.
Dankeschön.
Mit 40 in die Feuerwehr als Quereinsteiger, da wart ihr zu dritt. Aber auch da kann man wieder sehen, wir verwenden so viel Marketinginstrumente, um Menschen in die Feuerwehr zu locken. Das persönliche Gespräch hilft doch immer am allermeisten, oder?
Absolut. Und ich meine, man hat ja die Notwendigkeiten auch gesehen. Also das hat sich ergeben. Ich meine, ich wohne 200 Meter vom Gerätehaus entfernt
Ah ja.
und habe es natürlich immer gehört, wenn die Sirene ging. Ja, und ja, und dann habe ich gedacht, gut, die Kinder sind mittlerweile alt genug. Man kriegt schon ein paar Freiheiten dazu. Und
Na
ja,
klar.
dann kann man das auch noch sinnstiftend einsetzen.
Das ist toll, allein der Gedanke, der dahinter steckt, auch ich sag mal, im Alter von 40 dann nochmal anzugreifen, auch nochmal die ganze Ochsentour zu machen, Grundmaschinisten, Atemschutzgeräteträger und so weiter, das ist schon aller Ehren wert. Nebenbei hätte ich fast gesagt, und da sind wir ja auch in Dresden auf der Florian zusammen ins Gespräch gekommen, bist du noch ein promovierter Physiker, ein Diplomphysiker, ein Doktor rer nat, also an der TU in Dresden, Technischen Universität. Das klingt extrem trocken, aber es klingt auch sehr interessant. Was machst du denn da?
Ja, ich bin also als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt an der Professur für Wasserstoff- und Kernenergietechnik und bin hier oder arbeite hier am einem der letzten Ausbildungskernreaktoren, die wir also in Deutschland noch haben und die wir auch noch betreiben und auch dort in der Genehmigung nicht irgendwie begrenzt sind. Ja, und habe hier meine Aufgaben, bin in der technischen Verantwortung für die Anlage, ja. Arbeite aber eben auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter natürlich an aktuellen Forschungsprojekten mit.
Okay. Ja, da habe ich eine ganze Menge zu gelesen. Da frage ich dich gleich noch was. Das klingt sehr komplex. Es klingt aber auch sehr, sagen wir mal, interessant, technisch interessant. Vor allem, weil Leute sind ja grundsätzlich auch immer so ein bisschen technisch interessiert. War bei mir jetzt nie im Vordergrund. Aber trotzdem, ich habe das gelesen, so in Vorbereitung auf diesen Podcast, und war schon total erstaunt. Ein Kernreaktor, ihr bildet einen Kernreaktor aus. Das heißt, das Ding ist tatsächlich auch live, ist aktiv. Oder was kann ich mir da vorstellen?
Ja, absolut. Das ist ein richtiger Kernspaltungsreaktor, der jetzt zwar nur eine sehr geringe Leistung hat, aber wenn man die Grundlagen vermitteln will, gerade um die, in der Kernphysik, in der Reaktorphysik, dann braucht man gar keine Anlage mit einer großen Leistung, weil die große Leistung, die zwingt einen dann am Ende eigentlich noch zusätzlich dazu, sicherzustellen, dass man eben diese Leistung auch sinnvoll abgeführt bekommt.
Okay.
Und die Physik, die Kernspaltungsphysik, die ganze Radioaktivitätsfrage, die Reaktorphysik, die dort davor gelagert ist, die ist davon überhaupt unbeeinflusst, ob ich jetzt dort viel Leistung erzeuge oder wenig Leistung. Und unsere Anlage ist eben so ausgelegt, dass sie wenig Leistung erzeugt und wir uns darum keine Sorgen machen müssen. Die Kernphysik, die da drin abläuft, ist exakt die gleiche, also die Kernspaltungsphysik, wie sie auch in großen Reaktoren abläuft.
Ja. Das ist ja, ich habe, als ich diese Ausbildung gemacht habe, wie gesagt, das ist ja ein Fitzelchen von dem gewesen, was du an so einer technischen Universität lernst und jetzt inzwischen auch lehrst. Aber das war mir schon ein Rätsel, wie sich das verselbstständigt. Da kann ich dich ja gleich nochmal was zu fragen. Aber so wie ich es verstanden habe, machst du an der TU Dresden Vorlesungen über mit Radioaktivität und Strahlenschutz und Kernphysik. Ist das richtig?
Absolut, ja. Also ich bin in dem Thema seit, ja, beruflich seit 25 Jahren drin und ja, habe die entsprechende Ausbildung eben genossen und arbeite eben aktiv in diesem Bereich, sowohl von der Anwenderseite, aber das dürfte dich vielleicht auch freuen. Ich habe auch mal 7 Jahre tatsächlich am Ministerium, also in der Verwaltung gearbeitet. Und kenne sozusagen beide Seiten, also die des Genehmigungsinhabers als auch die der genehmigenden Behörde.
Okay.
Und das hat schon natürlich Auswirkungen auf jemanden, also das für das Verständnis zum einen der ganzen Genehmigungsfragen, also der administrativen Seite, als auch die der Anwenderseite, also der tatsächlich technischen Seite. Und ja, ich habe mich eigentlich ja, sehr dieses Thema vertieft und es macht mir nach wie vor großen Spaß und vor allem macht es mir eben auch Spaß, dieses Wissen eben zu teilen und mit den Leuten, mit den Wissenschaftlern und mit letztendlich auch mit den Studenten zusammenzuarbeiten und dieses Wissen eben zu vermitteln.
Das klingt sehr, sehr positiv. So habe ich dich auch als Mensch kennengelernt in Dresden, als ein unglaublich positiv ausstrahlender Mensch. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass wir das hier zusammen machen und vor allen Dingen, dass du auch mal ein bisschen diese Kernphysik von der anderen Seite beleuchtet. Denn Leute, ich habe mir das mal angeguckt, was er da so macht. Ich muss euch das einfach vorlesen. Forschungsaktivitäten, die ich auf der Page der TU Dresden gefunden habe. Eine AKR2 in Lehre und Forschung, Qualitätssicherungsbeauftragte AKR2 und Durchführung wiederkehrender Prüfungen. Stellvertretender Strahlenschutzbeauftragter, stellvertretender Kernmaterialbeauftragter, IASTE-Beauftragter des Lehrstuhls, IAE-Expert on IC Special Service Agreement, Industriekooperation bei Ausbildung von Studenten und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kerntechnik. Wow. Ich glaube, da brauchen andere Menschen drei Leben zu, um sowas, um sowas hinzubekommen. Aber jetzt mal im Ernst, was bedeutet das denn, was ich da gerade alles vorgelesen habe? Was musst du da tun?
Naja, als stellvertretender Strahlenschutzbeauftragter für die Anlage bin ich natürlich für die genehmigungskonforme Durchführung von allen Maßnahmen, die wir mit der Anlage durchführen, also sei es Praktika, sei es Experimente, sei es Forschungsarbeiten, eben verantwortlich. Muss das sicherstellen, dass wir dort eben im Rahmen des Strahlenschutzes vernünftig arbeiten, was wir natürlich auch machen. Ja, was haben wir noch? Die ganze Frage IAEA. Also wir sind eine richtige Kernspaltungsanlage. Wir haben Kernbrennstoff in der Anlage und sind damit auch eine Kernmaterialbilanzzone. Wir müssen dementsprechend auch mit der IAEA und mit der Euratom zusammenarbeiten. Also die
Was heißt denn
kommen
IAEA? Entschuldige, wenn ich da
dann,
unterbreche.
ne, die Internationale Atomenergiebehörde ist das.
Ah, ja, okay.
Das
Das
sind
hat
die
man
also
schon mal
die,
gehört, ja.
ja.
Ja, das klingt jetzt erstmal sehr wuchtig, oder?
Ja, in der Tat. Also es sind viele Aufgaben, aber ja, das ist halt, ja, das ist halt mein Job, den ich hier ausübe.
Ja, ich verstehe. Aber wie gesagt, dieses Thema Radioaktivität, Kernbrennstäbe, Atommüll, Atomreaktoren, die ja jetzt alle eigentlich schon abgeschaltet sind in Deutschland, soweit ich das verstanden habe, dann braucht es dich ja gar nicht mehr, wenn alle Reaktoren jetzt auf Null sind, oder?
Ja, das mögen manche so wahrnehmen, aber dem ist tatsächlich nicht so. Denn Radioaktivität wird in ganz vielen Bereichen, in der Industrie, in der Forschung, in der Medizin eingesetzt und wird auch weiter eingesetzt werden. Und damit bestehen natürlich auch prinzipiell Möglichkeiten, dass es da zu Gefährdungssituationen oder zu Gefahrensituationen kommt. Und die dann eben ja, durch Einsatzkräfte bewältigt werden müssen. Und da braucht es natürlich zum einen bei der Feuerwehr ausgebildetes Personal, aber ich meine, wir arbeiten ja auch mit bei der Ausbildung von Medizinern mit, also beim Oncore von der TU Dresden, auch von der Medizinischen Akademie, mit den MTRAs, die in der Ausbildung sind, machen wir Praktika. Wir machen auch Ausbildungen für Schulklassen. Also das da geht es dann eben auch hin. Also wir sind da ganz breit aufgestellt, weil bei uns eben nicht nur die Aus- und Fortbildung von Studenten im Mittelpunkt steht, sondern auch die Forschung und eben die Öffentlichkeitsarbeit. Und ich sehe auch das jetzt hier gerade als einen Teil meiner Öffentlichkeitsarbeit, die ich eben für die Anlage mache. Also nicht nur für die Anlage, sondern auch insgesamt für das Thema Radioaktivität. Denn das klingt immer wieder an, also dass Radioaktivität sowas Gefährliches wäre, aber es ist eigentlich nur gefährlich, wenn man es nicht verstanden hat, ne? Wie man damit umzugehen hat und wie Schutzmaßnahmen aussehen müssen und welche Gefährdung von welcher Strahlungsart ausgeht, von welchem Stoff. Wenn man sich damit mal intensiver und länger auseinandersetzt, dann sieht man eigentlich relativ schnell, dass man eigentlich beim Umgang mit ionisierender Strahlung eigentlich mit was relativ Dankbaren in Anführungsstrichen zu tun hat, weil man eben doch sehr, sehr gut in der Lage ist, sehr, sehr empfindlich diese Sachen eben zu messen und damit eben dann auch eine Bewertungsgrundlage zu haben, wie man mit dem Material oder mit dem Stoff dann entsprechend umgehen muss.
Okay. Daniel, es hört sich jetzt so an, als müssten wir uns über Radioaktivität in den nächsten 100.000 Jahren oder über die Kernfusion oder wie man das alles richtig korrekt nennt, keine Sorgen machen. Ich lerne aber aus den Medien, gebe ich zu, oder auch in meiner Zeit als GABC-Zugführer hier in meiner Heimatstadt. Habe ich gelernt, Abstand, ja, Abstandsgebot, natürlich Spezialisten an die Einsatzstelle holen, Absperrgrenzen, la 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 la. Und für mich war das immer so, dass diese Brennstäbe, das ist ja jetzt speziell Atomkraftwerk, AKW, aber überhaupt die Atomkraft eine unglaublich lange, nicht Halbwertszeit, mir fällt der richtige Begriff nicht mehr ein, hat und demnach auch immer weiter wirkt, ohne dass wir irgendwas tun können. Und soweit ich es verstanden habe, sagen ja auch alle Bundesländer, wir wollen den Atommüll nicht bei uns haben. Ist es denn dann dennoch nicht gefährlich, wenn man sich das so anhört?
Natürlich ist Radioaktivität oder eigentlich ist nicht die Radioaktivität das Gefährliche, sondern es ist die daraus resultierende ionisierende Strahlung. Das ist eigentlich der eigentliche schädigende Mechanismus oder die Wechselwirkung dieser ionisierenden Strahlung mit dem Gewebe ist eigentlich das, worüber man sich Gedanken machen muss. Aber ja, natürlich haben wir mit den Reststoffen, die aus der Nutzung der Kernenergie angefallen sind, damit müssen wir umgehen. Ob der jetzt vorgeschlagene Weg jetzt der richtige ist, das mag man aus Sicht eines Physikers durchaus bezweifeln, aber es ist nun mal der politisch entschiedene Weg und dann müssen wir eben, da muss man sich dort dann auch mal rausnehmen, einen Schritt zurück machen und sagen, okay, das ist jetzt beschlossene Sache und dann müssen wir eben nach so einem Endlager suchen.
Zwischendurch etwas Historie.
Es war einmal.
Wenn man wie ich aus der Jugendfeuerwehr kommt, überlegt man sich, wann sind die denn eigentlich alle gegründet worden? Ich weiß, es war damals, als ich noch Jugendfeuerwehrmann war und später dann auch junger Aktiver, immer so ein bisschen Battle. Wer hat die erste Jugendfeuerwehr? Ich habe mich mal erkundigt. In Deutschland war auf der Insel Föhr waren Jugendliche aus Övenum, so hieß das Dorf, dass die vermutlich die erste Jugendfeuerwehr in ganz Europa gründeten, in Deutschland ganz bestimmt, aber auch in Europa. Und das waren Jugendliche 1982 auf der Insel Föhr. Entschuldigung, 1882 auf der Insel Föhr. Das habe ich auch nicht gewusst. Die erste Gründung im Sinne einer Jugendfeuerwehr nach heutigem Modell in Deutschland war die Jugendfeuerwehr Niebüll. Und die hat das Ganze 1953 gemacht. Meine eigene Jugendfeuerwehr hier in Bad Soden am Taunus wurde 1969 gegründet und ratet mal, wer Gründungsmitglied war, damals mit 8 Jahren. Genau, ich, man merkt, wie alt man wird. Und die deutsche Jugendfeuerwehr wurde 1964 in Berlin gegründet. Von der deutschen Jugendfeuerwehr oder den Jugendfeuerwehren allgemein zurück zu dir, lieber Daniel.
Nochmal meine laienhafte Schilderung von Radioaktivität. Hat denn deine Familie Angst um dich, wenn du ständig in so einem Versuchsreaktor bist oder da zu tun hast? Haben die Angst um dich?
Nein, das kann ich komplett ausschließen. Also ich glaube, der gefährlichste Teil des Tages ist, wenn ich hier mit dem Auto auf Arbeit fahre und dann wieder zurückfahre. Ja.
Okay.
Aber es ist ja so, wir unterliegen einer permanenten Überwachung im Strahlenschutz, also eine amtliche Überwachung, eine betriebliche Überwachung. Und sobald dort irgendwie Auffälligkeiten sind, würde das detektiert werden und dadurch, dass ich eben selber verantwortlich bin, auch für den Strahlenschutz und seit vielen Jahren auch verantwortlich war an anderen Anlagen, weiß man, wie man damit umzugehen hat. Und dann werden die Strahlenschutzmaßnahmen eben so festgelegt und dann auch so gelebt. Und nur aus dem Grund kann ich eben für mich behaupten, dass ich in meinem Strahlenpass, und das ist eben das amtliche Dokument, was geführt wird für beruflich strahlenexponierte Personen, immer noch die Null drin stehen habe. Ja,
Ah
also in
ja.
meinen ganzen 25 Jahren, die ich im Strahlenschutz gearbeitet habe. Und da zählt alles dazu, also Umgang mit umschlossenen und offenen radioaktiven Stoffen, an Beschleunigern, an Kernspaltungsreaktoren. Sind immer noch die 0 Millisievert, ja, die
Hey.
im Strahlenpass stehen. Und ja, aber wie gesagt, man sagt ja eigentlich immer, es sind diese drei A's des Strahlenschutzes, ne? Du hast es schon gesagt. Abstand, Aufenthaltszeit, Abschirmung nutzen. Und ich sage immer noch, das vierte A ist die Ausbildung. Und die Ausbildung ist ganz, ganz wichtig. Nur wenn man wirklich weiß, was man dort in der Hand hat, wie man damit umzugehen hat, kann man das Risiko, was bei dieser Exposition eben tatsächlich da ist, auch entsprechend so eingrenzen, dass man dort keine Schäden davonträgt.
Das, ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, das beruhigt mich ein wenig, wenn ich dir so zuhöre. Du strahlst diese Grundruhe, aus, die es auch in solchen Einsatzsituationen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, braucht. Aber auch deine Erklärungen, was Radioaktivität eigentlich bedeutet, die Strahlung, was das macht, dass man dem durchaus auch Herr werden kann, das beruhigt schon. Und ich glaube, das ist auch für viele Menschen, die uns jetzt zuhören, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Die werden dich ja auf der Homepage der TU Dresden finden. Da musst du also auch mit rechnen, dass dich Menschen ansprechen und sagen: Hier, sag mal, Daniel, du bist doch Feuerwehrmann und Kernphysiker, erklär mal. Ja, also das klingt erstmal super gut. Und die Promotion und dein akademischer Grad, dein Physiker in diese Richtung, zeigt ja auch, dass du dich im Prinzip seit frühester Jugend, also nach dem Abi, im Studium schon mit dem Kram befasst hast. Für mich klingt das alles sehr trocken, sehr theoretisch. Klang das für dich damals nicht so?
Nee, überhaupt nicht. Aber es ist eigentlich eher ein Seitenaspekt gewesen, weil es damals, als ich mit der Thematik in Kontakt gekommen bin, eigentlich darum ging, den Einfluss ionisierender Strahlung auf Speicherschaltkreise zu untersuchen. Und ja, diese Speicher, die haben wir alle und jeder hat die in seinem Computer und in seinem Handy. Und damals war es eben so, dass es einen Messauftrag gab und darum ging eben zu testen, wie ist der Einfluss von Alpha-Strahlung und Neutronenstrahlung auf diese Speicher und wie langzeitresistent oder sind die und wie kann man kurzzeitig auftretende Fehler identifizieren und ja, im besten Fall korrigieren oder also den Speicher so konstruieren, dass diese Speicher, also diese Fehler eben weniger oder gar nicht auftreten. Und damals ging es eben darum, dass ich dann für diese Tests eben eine Alpha-Quelle in die Hand bekommen habe. Und das war mein erster Kontakt damals mit ionisierender Strahlung in Form eines offenen Alpha-Strahlers. Und dann ja, hat sich das so sukzessive entwickelt. Ja, und jetzt eben bis zu dem Punkt, dass ich jetzt hier sitze und mit dir über Radioaktivität und Feuerwehr spreche.
Mir kommen,
Ja.
während du sprichst, kommen mir auch meine ganzen alten Ausbildungsabschnitte im Bereich Gefahrstoff, kommen mir wieder hoch. Wie gesagt, die C-Lagen, die fand ich schon sehr anspruchsvoll. Die B-Lagen waren mir schon ein bisschen suspekt. Aber die A-Lagen, die fand ich total crazy. Ja, wenn man mal in Biblis im Kernreaktor war, dann hat sich das mal angeguckt, hat man auch ein ganz anderes Verständnis für. Wenn ich darüber nachdenke, für was diese Kernspaltung eigentlich gut ist. Ich glaube, Marie Curie war irgendwie so der Start. Wie lange beschäftigen wir uns eigentlich mit Kernspaltung? Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, entdeckt halt durch Otto Hahn und Lise Meitner halt, ne, in
Ah,
den
das ist ja.
Ende der 30er Jahre. Oder ich weiß gar nicht, ob es schon in den 40er waren. Aber ja, da ging es eigentlich erst los. Und ja, das sind jetzt 80 Jahre, was man so im Groben darüber Bescheid weiß. Ja, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg halt die massiven Investitionen in die Forschung um die Nutzung der Kernenergie, nicht nur zu friedlichen, sondern eben auch zu militärischen Zwecken ja in erster Linie. Aber wir müssen uns halt tatsächlich auch vor Augen halten, wie viel Energie durch die Kernspaltung eben weltweit derzeit produziert wird und ja, wie viel Kohle und Öl dadurch eingespart wurde. Ne? Das muss man ja ehrlicherweise auch mit in die Rechnung einbeziehen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Gibt es da Zahlen, wie viel da produziert wird, oder darf man die überhaupt nennen?
Natürlich darf man die nennen, also die sind ja verfügbar, aber ich müsste sie jetzt auch nachgucken, also ich habe die jetzt auch nicht parat.
Ja, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Mir ist nur gerade wieder aufgefallen, dass das alles ja in irgendeiner Form auch in dieser modernen Medienwelt nachvollziehbar ist, wenn man denn möchte, ne? Nur ich traue halt den physikalischen Meinungen in den sozialen Medien überhaupt nicht. Dir natürlich, ja. Okay, jetzt kommen wir mal rüber zum Fachberater in der Feuerwehr. Als du dann in der Feuerwehr angefangen hast, war ja sofort klar, der Typ hat einen akademischen Grad, ist Physiker, den können wir auf der Ebene gebrauchen. Nehme ich an, dass das sofort so war. Hat man dich dann gleich gefragt, ob du Fachberater werden möchtest?
Nee, also zum Fachberater, das ist ja ein relativ weiter Weg, den man da gehen muss. Und es wäre tatsächlich auch nach FWDV 500 ja möglich, als noch nicht mal mit einer Feuerwehrausbildung als Fachberater bestellt zu werden. Und ja, aber das war jetzt auch nicht das, was ich direkt wollte, sondern eigentlich ging es mir darum, die Tippeltappeltour tatsächlich zu gehen. Na, also ich habe es tatsächlich gemacht, also angefangen dann vom Truppmann und Truppführer über den ABC-Basislehrgang und Erkundung und was dann alles dazugehört. Gruppenführer, dann eben wie gesagt den Zugführer und ich musste auch den Verbandsführer machen, weil ich als Wehrleiter das eben als notwendige Voraussetzung hatte oder als stellvertretender Wehrleiter. Ja, und Tatsächlich war es dann so, dass ich in der vorletzten Woche den ABC-Fachberater-Lehrgang dann tatsächlich auch absolviert habe. Ne?
Jetzt, vorletzte
Und
Woche.
ja, genau.
Ah, okay.
Und ja, jetzt habe ich erstmal den Zettel in der Hand und jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das im Landkreis dann organisiert bekommen.
Gab es schon
Ja.
Gefahrstoffeinsätze, wo du dabei warst?
Ja, na, ich war ja dann relativ zeitnah auch auf unserem ABC-Erkundungszug mit unterwegs gewesen. Und war da natürlich auch bereits in Einsätzen ja, mit involviert als Einsatzkraft dann in dem Moment oder als Gruppenführer auf einem Erkunder halt.
Also auch mit einer Messeinheit, Erkundung.
Genau. Ja. Also in
Wie,
Sachsen ist das
ja?
so organisiert, dass es eben jeder Landkreis einen eigenen ABC-Erkundungszug hat. Da sind also die BBK-Erkunder, sind dort in einem Zug zusammengefasst, also in drei Fahrzeugen. Und stellen so einen Zug und ja, das ist halt der Erkundungszug und dann gibt es dann gegen Fahrstoffzug oder Gefahrgutzug und das ist dann letztendlich, sind das die Jungs und Mädels, die dann halt den Dreck tatsächlich wegmachen. Ne? Wir sind jetzt in erster Linie mal dafür da, Gefahrenbereichserkundung zu machen, ja, festzustellen, wie hoch ist denn die ja, Gefährdung und ja, Gefahrenbereichsgrenzen eben zu finden. Ne?
Okay, ich habe ja vorhin so ein bisschen zynisch gesagt, naja, die AKW sind ja nicht mehr da, wir haben ja eigentlich keine Probleme mehr. Wir wissen ja alle, es wäre genug in jeder größeren Stadt eine Klinik mit einem Strahlenlabor haben und. Natürlich haben wir überall Alpha, Beta, Gamma-Strahler, Gamma jetzt vielleicht nie so, aber wir haben
Genau.
diese Quellen eben. Wenn jetzt so eine, bildest du auch in Feuerwehren aus, was gerade was A-Lagen betrifft?
Mache ich und mache ich auch gern. Also wir machen das auch für einige ausgewählte Einheiten, machen wir es auch bei uns hier direkt an der Anlage, weil wir hier natürlich die Möglichkeit haben, tatsächlich mal auch mal einen schönen Strahler rauszuholen. Ja, wo
Oh,
man auch wirklich mal alles tatsächlich messen kann. Also ich habe hier von der Berufsfeuerwehr Dresden eben über unseren ABC-Erkundungszug aus dem Landkreis bis hin zur ATF, die halt in Leipzig stationiert ist, die Kameraden da und mit denen mache ich entsprechend dann die Ausbildung. Also auch nicht nur theoretisch, sondern auch tatsächlich richtig Messpraktikum und Quellenausbildung. Und
auch das war jetzt.
das ist
Ja,
immer auch sehr
entschuldige.
witzig, wenn man dann wirklich mal eine Quelle rausholt, also natürlich haben die bei uns an der Landesfeuerwehrschule auch eine Umlassgenehmigung, aber das ist halt, ja, es kommt mal, man kann schon mal eine Dosisleistung messen, aber uns kann man die an die Geräte halt auch mal in den zweiten Alarm schicken. Und das ist dann schon interessant, dann die Reaktion von den Leuten eben zu sehen. Aber wenn man es dann eben erklärt, was ist jetzt hier eigentlich los? Was haben wir für eine Dosisleistung? Was ist unsere zulässige Dosisleistung und wie können wir das jetzt beschränken? Ja, und dann merkt man auch, wie die Leute, vor allem wenn sie es jetzt von jemandem vermittelt bekommen, dem sie das jetzt auch zutrauen, dass er das weiß wo, und kennt, worüber er da spricht, ohne jetzt jemanden anderen nahe, zu nahe treten zu wollen. Aber dadurch, dass man jeden Tag mit diesen Sachen umgeht und auch mittlerweile viel Erfahrung dabei hat, wie man Sachen erklären muss, auch Kameraden, die jetzt vielleicht nicht so nah mit dem Thema vertraut sind oder die da vielleicht auch Vorbehalte davor haben, dass man das eben auch in der Sprache vermitteln kann, wo es funktioniert und wo man dann hoffentlich auch eine Wirkung erzielt, dass das dann entsprechend ankommt. Und wenn das dann noch damit gepaart ist, dass es nicht nur jemand ist, der sich mit der Radioaktivität auskennt, sondern der auch noch die Feuerwehr Sprache spricht, dann ist das irgendwie noch viel eigentlich und das funktioniert eigentlich sofort. Die kommen rein und dann gibt es erstmal einen kurzen Joke dann zu irgendwas und dann ist eigentlich sofort das Eis gebrochen und dann tauen die Leute auch auf und dann trauen die sich auch Fragen zu stellen, die sie vielleicht in einem anderen Kreis nicht gestellt hätten. Und dadurch, dass wir es immer mit den gesamten Zügen sozusagen machen, die Leute sich ja auch untereinander kennen, ist das sowieso immer eine eher gelöste Atmosphäre. Aber wenn es dann darum tatsächlich geht, hier die Messtechnik eben an den Start zu bringen und man dann mal den Dosisleistungsalarm dann hört, dann sind die schon sehr aufmerksam.
Bevor wir weiter über atomare Angelegenheit sprechen, noch ein paar.
Was gibt es Neues?
Genau, ein paar News. Hier letzt ist mir eine Statistik in die Hände gefallen über das Feuerwehrwesen. Ja, nicht die deutsche, die kenne ich, krieg regelmäßig das Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes, also jedes Jahr, ich habe die seit 25 Jahren, habe ich diese Jahrbücher, kann ich auch nur empfehlen, steht eine Menge Interessantes drin, nicht nur Statistik, aber mir ist eine Zahl aus den USA in die Hände gefallen. Ich habe zufällig eine Statistik von denen gesehen, die haben 57.600 Feuerwehrhäuser und Wachen, haben 1,15 Millionen Feuerwehrleute, davon sind 370.000 Berufsfeuerwehrleute und 745.000 eben freiwillig. Die haben dort einen Frauenanteil von 8% und die haben 2019, daher ist die Statistik, 37 Millionen Einsätze gefahren. Wir in Deutschland 4,5 Millionen, wir haben ein paar Frauen mehr, 10%. Wir haben Berufs- und Werkfeuerwehr 69.000, also wenn ich das mal überschlage, sind das ungefähr ein Fünftel von den amerikanischen Berufsfeuerwehrleuten, aber wir haben 1 Million Freiwillige circa, die Amerikaner 745.000. Jetzt sind in den USA 335 Millionen Einwohner zu Hause und bei uns 85 Millionen. Wenn man die ganzen Zahlen in Relation setzt, frage ich mich, wer bei denen die 37 Millionen Einsätze fährt. Eine interessante Frage. Vielleicht weiß es jemand von euch und kann uns da mal Auskunft drüber geben. Ich würde es dann in einem der nächsten Podcasts veröffentlichen. Zurück zu dir, Daniel.
Mir wird gerade klar, dass wir beide, also wir von Brandpunkt und die TU Dresden, dein Fachbereich, deine Professur, die sich mit dem Strahlenschutz auseinandersetzt, oder mit Kernenergie, im Prinzip ähnlich gepolt sind, halt auf unseren Gebieten. Du eben im atomaren Bereich. Bei mir ist es ja so diese mentale Geschichte, aber wir haben beide ein gerüttelt Maß an Feuerwehrerfahrung. Das erlebe ich ja auch immer, wenn ich den Leuten erzähle, ich bin 40 Jahre Einsatzkraft gewesen, habe 10.000 Einsätze roundabout gefahren. Ich weiß, wie Feuerwehr geht, und dann ist es, was wir jetzt, glaube ich, abliefern, auch diese Verbindung ist sehr wichtig. Ich weiß, wie Feuerwehr geht. Ich weiß aber auch, was das Thema soll. Und deswegen würde mich interessieren, wenn du mit den Menschen in Kontakt bist, im Feuerwehrbereich bei der Ausbildung, kannst du denen, die sind ja bei meinem Thema, ne, mental, wenn es um atomar geht, hast du ja eben auch bei mir gemerkt, sofort so ein bisschen verunsichert, so würde ich es mal nennen. Kannst du denen dann die Beruhigung geben, Leute, die Lagen sind handelbar und vertraut einfach uns, unserer Messtechnik, unserer Erfahrung und all dem, was wir tun. Kriegst du das hin, dass die Leute da vertrauen?
Naja, ich habe ja hier in erster Linie jetzt mal Truppenteile da, die mit dem Thema ABC irgendwie befasst sind. Ja, die sind ja jetzt nicht vollkommen unbeleckt. Die kennen die Messtechnik, die wissen, dass man diese Strahlungsarten eben messen kann. Und wenn man sie nicht messen kann, dann sind sie auch nicht da. Ja, also muss natürlich aber wissen, welches Messgerät man wo zum Einsatz bringt. Und dafür sind eben die Fachberater, dafür sind die Zugführer von der Erkundung da, die eben diese Empfehlungen dann eben dem Einsatzleiter vor Ort geben. Ja, und man muss ja auch sagen, ich bin ja selber ganz, ganz normale Einsatzkraft auch bei uns in unserer Gemeindewehr. Also ich weiß das, dass dort Einsatzleiter auch zum Einsatz kommen, die von der Thematik jetzt keine Ahnung haben. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ne? Wir haben mittlerweile so viele und so ein breites Spektrum, so viele Themen abzudecken, dass das einfach nicht mehr geht. Es kann keine Universalgelehrten und Universalgenies da in diesem Bereich mehr geben. Und von daher ist das auch überhaupt gar nicht schlimm, und das versuche ich auch den Leuten immer klar zu machen, sich dort die Hilfe ranzuholen. Wenn ihr so eine Lage habt, ihr gebt diese Lage nicht ab, das bleibt weiter eure Lage. Ja, aber ihr bleibt weiter Einsatzleiter, aber holt euch einen Fachberater ran, der euch eben beratend, und deswegen heißt er ja so, zur Seite steht, ja, wie die Strahlenschutzmaßnahmen auszusehen haben, wie eben die Gefahrenabwehrmaßnahmen auszusehen haben. Und das betrifft jetzt nicht nur den Strahlenschutz, sondern es geht natürlich auch um die C-Lagen oder um die B-Lagen. Ja,
Ja,
das
klar.
ist, das, ich meine, wie oft haben wir es, ist dann, also üblicherweise ist es ja so, du hast dort eine örtlich zuständige Feuerwehr, an der Einsatzstelle, die dort ankommt und die dann mit so einer Gefahr eben möglicherweise konfrontiert wird.
Ja.
Und da muss natürlich der, angefangen vom Gruppenführer, aufwärts, müssen die Leute eben wissen, wie so eine Einsatzstelle eben zu behandeln ist und wie die Schutzmaßnahmen auszusehen haben. Ja? Und da ist es heute schon gefallen, die GAMS, Wehr, wir nennen sie dann eigentlich auch immer die Gamswehr, ne, dass die Leute das eben wissen, ne, die Gefahr erkennen. Das ist das Wichtige. Und dann kann man eben entsprechend darum herum seinen Einsatz aufbauen. Und das S am Ende steht eben dafür, die Spezialkräfte ranzuholen. Und wenn man sie erstmal nur ans Telefon holt, ja, und dann eben dem Einsatzleiter, der dann fragt er, hier, pass auf, wir haben dieses oder jenes, wie soll man da jetzt vorgehen? Und dann ist es so wichtig, dass man dort jemanden ans Telefon bekommt, den man A vielleicht sogar schon kennt, ja, persönlich kennt und dann eben weiß, hier, was machen wir denn jetzt? Und er sagt, hier, pass auf, dieses oder jenes, baut den Einsatz so auf, sieh zu, dass du diese oder jene Maßnahme durchführst. Das ist ja das Wichtige. Und es gibt schon so ein gewisses Handlungsschema, nach dem man eigentlich, also jetzt nicht die Gamswehr, sondern auch die Fachberater, nach denen man dann eben so eine Einsatzlage dann eben abarbeitet oder empfiehlt, diese Sache eben abzuarbeiten. Und ja, letztendlich geht es am Ende immer darum, irgendwie eine statische Situation dann eben zu haben und dort das Flatterband zu ziehen. Naja, und
Ja, klar.
dann kann man sich überlegen, wie geht man jetzt hier weiter vor. Und das macht man aber auch nicht mehr allein, sondern da holt man sich halt die zuständigen Behörden auch mit dran. Ja,
Das ist klar.
das muss man jetzt nicht mehr dann alleine abarbeiten. Aber wichtig ist hier eben wirklich, ihr als Einsatzleiter holt euch die Hilfe ran, da bricht niemandem irgendwie was ab, ihr bleibt weiter in charge und kriegt aber erfahrene und helfende Hand mit
Ja.
dazu.
In Charge sagt's gut. Ich hatte damals oft den Eindruck, als ich mit dem Gefahrstoffzug mit ausgerückt bin oder auch später verantwortlich mit ausgerückt bin, war sogar so, Daniel, dass die uns an der Einsatzstelle die Einsatzstelle übergeben wollten und gesagt haben: So, jetzt ist eures, wir sind da raus. Nee, rein rechtlich geht das schon mal gar nicht. Der örtliche Einsatzleiter bleibt der Einsatzleiter. Ja? Dass der sich Hilfe von allen Seiten holt, ist ja klar. Aber ich glaube, das muss sie eher auch tun. Wenn der Punkt nämlich vergessen wird, dann wird es hinterher rechtlich schwierig. Und deswegen seid ihr ja so wichtig in eurer Funktion. Wir sagen, wir sind da, wir beraten euch, wir sagen euch auch, was wir nicht tun würden oder was wir tun würden. Ihr habt dann die Entscheidung zu treffen. Ne? Erlebst du
Ganz
das
genau.
oft an Einsatzstellen, dass du, wenn du irgendwo hinkommst, ganz viele Fragen gestellt bekommst und auch gebeten wirst, Entscheidungen mit vorzubereiten?
Absolut, das ist ja unsere Aufgabe dann in dem Moment. Also, wenn wir an die Einsatzstelle kommen, ist es so, dass wir dann als eigener Abschnitt anfangen zu arbeiten. Und ja, dann kriegst du deinen Erkundungsauftrag. Arbeitest den entsprechend ab und wirst dann eben auf Basis der Ergebnisse, die man dann dort eben vorliegen hat, eine Empfehlung machen für die Abarbeitung der Einsatzstelle.
Ja. Klingt nüchtern, ist es auch. Das ist eine ganz normale, rationale Handlung. Da muss man die Emotionen halt mal an der Stelle, wie ich es vorhin gesagt habe, bedenken. Oh Gott, Radioaktivität, die müssen mal ein Stück zur Seite. Aber da sind wir auch schon bei meinem Thema. Gab es denn Einsätze, jetzt nicht nur als Fachberater, sondern eben halt auch als stellvertretender Wehrleiter, wo du gesagt hast, boah, die sind mir schon ein Stück weit an die Nieren gegangen. Hast du sowas erlebt?
Ja, na klar. Ich denke, auch wenn man erst 10 Jahre dabei ist, hat man Einsätze gehabt, die schon eine Wirkung hinterlassen haben. Ja, und ja, ich erinnere mich da halt an einen Einsatz, der liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich war noch gar nicht so lange dabei und da gab es eben einen sehr schwer verletzten, also durch einen Unfall einen sehr schwer verletzten Bekannten aus dem Ort und da wurde eben das, den, der wurde dann noch gerettet. Das war, ja, er wurde also gerettet und das war dann das erste Mal, dass man so richtig dort dann realisierte: Okay, du bist ja jetzt hier in deinem Gemeindegebiet unterwegs und du kannst durchaus in Einsätze geraten, in die Personen verwickelt sind, die du kennst.
Ja.
Ja, und das war schon im ersten Moment ganz schön belastend, da hatte ich auch eine Weile mit zu tun. Es war ein ganz herkömmlicher Unfall. Es hat gar nichts mit ABC zu tun gehabt. Na, im ABC-Fall, das ist ja meistens so, dann ist meistens schon eine statische Situation. Wenn wir dann mit einem Erkundungszug alarmiert wurden oder mit einem Gefahrgutzug, dann ist ja meistens schon die Personen oder die Menschenrettung, die ist dann schon durch. Na, und dann kann man sich halt überlegen, wie geht man jetzt mit der Einsatzstelle um?
Ja, klar. Aber das ist auch einer der Punkte, der mich immer beschäftigt hat. Ich komme an eine Einsatzstelle, ich habe noch keinen Fachberater da, weder am Telefon noch live. Ich bin mit meinem Gefahrstoffzug und mit der örtlichen Feuerwehr sind wir auf uns gestellt. Die örtliche Feuerwehr hat angefangen zu retten. Nun muss sie entscheiden, geht das noch oder geht das nicht mehr anhand deiner Messergebnisse. Das heißt, du musst am Anfang die Lage schon versuchen, in den Griff zu bekommen. Gott sei Dank ist es ja heute so, dass wir kommunikativ viel besser aufgestellt sind wie vor 20, 30 Jahren. Aber das sind, glaube ich, die Ängste der örtlichen Einsatzleiter. Wie schnell ist jemand da? Wie schnell bekomme ich Unterstützung? Wer ist Spezialist? Wie geht's ab? Wen kann ich erreichen? Ich nehme an, du wirst immer sehr schnell alarmiert, wenn was los ist.
Ja, wir sehen das ja dann. Wir kriegen ja die Alarmierung für den ABC-Erkundungszug. Die Fachberater, wo ich jetzt noch nicht aktiv dazu gehöre, aber hoffentlich dann bald, haben eine eigene Alarmierungsschleife. Die kriegen also dann sehr schnell die Telefonnummer auch von dem örtlichen Einsatzleiter, dass man schon mal miteinander telefonieren kann. So, und jetzt ist es aber so, wir haben halt in Sachsen 10 große Flächenlandkreise, und die Fahrzeuge, die sind so einigermaßen homogen über die Landkreise disloziert, und ja, man trifft sich dann im Rendezvous-Verfahren an der Einsatzstelle, und das kann halt einfach auch mal eine halbe Stunde dauern, bis dann der Erkundungszug eben da einsatzbereit ist oder überhaupt ein Erkunder vor Ort ist, bevor man dann tatsächlich mal Messtechnik vor Ort hat. Und insofern ist das für einen Einsatzleiter, für eine örtliche Wehr, die jetzt so eine Komponente nicht zur Verfügung hat, ist es ganz, ganz wichtig, dass sie eben diese GAMS-Regel vernünftig umsetzen. Und ja, wir hatten das auch gehabt, also auf der Autobahn. Ich meine, in unserem Gemeindebereich haben wir die Autobahn, und dass es dort eben zu Unfällen kam, zu sehr schweren Unfällen, wo der Einsatzleiter dann eben die Menschenrettung im Gefahrenbereich durchführen muss. Also das sind ganz, ganz schwere Entscheidungen, die dann eben getroffen werden müssen. Wo man sagt, man will jetzt seine Einsatzkräfte nicht gefährden, oder man lässt dann eben den eingeklemmten LKW-Fahrer dort sterben. Ja.
Das ist genau der Punkt. Da sind wir auch im Prinzip an dem Knackpunkt, den ich früher als Einsatzleiter, als ich dann irgendwann Einsätze leiten durfte, immer hatte, egal bei welchem Einsatz, gefährde ich meine Mannschaft über Maß. Mal abgesehen davon, ob du später rechtlich da Probleme bekommst oder aber rette ich nicht entsprechend, weil ich die Abwägung nicht richtig getroffen habe. Dieser Punkt macht ganz vielen Einsatzleitern, das weiß ich aus vielen, vielen, vielen hunderten Gesprächen, Sorge, auch im Hinblick darauf, Juristen haben hinterher ausführlich Zeit, sich mit deinen Entscheidungen und dem, was du getan und was du nicht getan hast, zu befassen. Ich sage aber auch aus Sicht eines Therapeuten oder Coaches, Leute, immer nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn du irgendeine Lage nicht einschätzen kannst, weil die für dich das erste Mal da ist und du in der Ausbildung das nicht gelernt hast, kannst du halt nichts machen. Dann gibt es nur eins, nachalarmieren. Das ist wichtig, Fachbereiche anfordern und so weiter. Ist es auch deine Erfahrung?
Ja, absolut. Ja, ich kann das so unterstreichen, da brauche ich gar nichts hinzufügen. Also
Ja.
es ist so, du kannst in der Ausbildung niemals das alles abbilden, was dir in der Realität begegnet wird. Das geht nicht. Und du wirst immer bei einem Einsatz mal in die Gelegenheit oder ja, in den Einsatz reinschlittern, den du vorher noch nicht gehabt hast. Und das ist eigentlich fast immer so, wenn es jetzt nicht gerade die fehlausgelöste BMA ist. Aber insofern ist es auch als was Gutes, weil du eigentlich aus jedem Einsatz immer ein bisschen schlauer noch rausgehst, ne? Weil man sich natürlich dann im Nachhinein fragt, hätte ich das jetzt anders machen können, hätte ich das jetzt anders machen müssen. Aber wie du es gesagt hast, also die Entscheidungen, die du triffst, die sind basierend auf der derzeitigen Erkenntnissituationen, die du dann hast. Und das Wichtige ist, dass man das vernünftig dokumentiert und dann dazu auch am Ende ja stehen kann, weil ich sagen kann, okay, ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass eben diese oder jene Lage noch vorlag, und habe eben entschieden, diese Person jetzt zuerst zu retten. Ja,
So
und
ist
da
das,
ist
ja. Das ist dieses Faktische, was hören ja wahrscheinlich auch ein paar Führungsnachwuchskräfte zu hier auf dem Podcast. Einsatzleben-Podcast. Und denen sei jetzt auch mal gesagt, Leute, es ist auch unglaublich befriedigend, Einsätze zu führen und zu leiten, weil immer dieses Gefühl mitschwingt, du hast helfen dürfen. Und dann ist es aber so, dass man seine mentale, die mentale Auswirkung solcher Einsätze eben im Nachhinein besprechen muss. Und wie wir es von Brandpunkt sagen, auch primärpräventiv mal andeuten muss. Und deswegen ist das Gespräch heute mit dir für mich so befreiend und auch so wichtig, was den A-Bereich betrifft, oder den BC, ABC-Bereich, weil es ist alles handelbar. Wir müssen uns die Spezialisten holen, wir müssen das versuchen. Jetzt bist du ja auch noch stellvertretender Gemeindewehrleiter in, wo bist du zu Hause?
In Radeburg, also in der Stadt
Radeburg.
Radeburg.
Ja, wie groß ist die Stadt? Wie viele Einwohner habt ihr?
Ja, wir haben so knapp etwas über 8.000 Einwohner.
Also eine mittlere, so eine
Ja.
Mittelstadt in Sachsen. In wo ungefähr, damit
Das ist
wir uns.
nördlich von Dresden ist das.
Nördlich von Dresden. Hast du es also auch nicht weit auf die Messe gehabt? So. Jetzt, wenn du dir das alles überlegst, ich meine, du hast Familie, hast du ja gesagt, du hast ja, schon anspruchsvollen Job an der TU, jetzt bist du noch Gemeindewehrleiter. Ist das ein Zeitdruck?
Stellvertretender Gemeinde.
Oh,
Ja,
Entschuldigung, stellvertretender.
okay.
Ja, wir wollen deinen Chef hier nicht, wollen den hier nicht rauskegeln. Aber ist es für dich zeitlich intensiv, andersrum gesprochen? Bereitet es dir alle Distress oder ist es für dich positiver Stress?
Es ist positiver Stress, weil es mir tatsächlich sowohl meine Arbeit hier an der TU als auch meine Arbeit in der Feuerwehr tatsächlich großen Spaß macht. Und ich mich an beiden oder in beiden Bereichen sehr gut einbringen kann. Ja, aber da gehört natürlich, das geht ja hier nicht nur um mich, sondern das geht ja natürlich auch um die Familie und meine Töchter, die sind beide mittlerweile, die studieren beide, die sind quasi aus dem Haus, so dass man da jetzt auch ein bisschen Freiheiten bekommen hat und dann eben sich engagieren kann. Und meine Frau, sie ist genauso engagiert. Jetzt nicht in der Feuerwehr, sondern in einem anderen Bereich. So dass das da auch ja keine Probleme irgendwie in irgendeiner Form gibt. Also.
Lass mich raten, deine Töchter studieren Physik.
Nee, leider nicht.
Okay, ja, eigentlich hätte es mich auch gewundert, weil das versucht man ja nicht zu kopieren, was die Eltern da so treiben. Ja, mein lieber Daniel, bevor wir zum Schluss kommen, ich würde dir gerne noch eine Frage stellen zu den steigenden Personalproblemen überhaupt in unseren Feuerwehren. Die erste Frage wäre, habt ihr das in eurem Bereich auch? Also zu wenig Personal? Auf der einen Seite haben wir ja die Menschen, die auf den Listen stehen. Auf der anderen Seite müssen wir auch ganz ehrlich sagen, dass die nicht alle aktiv sind. Das ist überall so. Deswegen darf man es auch laut sagen. Wenn du dir das anschaust, A, habt ihr die Personalproblematik bei euch in Sachsen, im Großraum Dresden auch? Und B, hast du eine Idee, was wir machen sollten?
Ja, natürlich haben wir, das wäre fatal, hier irgendwas anderes zu behaupten. Ne? Das würde auch nicht stimmen. Natürlich haben wir die Probleme. Und zwar sind es, aber muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, es sind gar nicht die Absolutzahlen, die uns Probleme machen, sondern es ist tatsächlich die Tagesausrückebereitschaft. Ne? Ich habe es ja gesagt, wir leben auf dem Land und dort gibt es halt kaum Arbeitsplätze. Das heißt, die Leute wohnen auf dem Land, arbeiten in der Stadt oder irgendwo anders und sobald sie da weiter als 5 Minuten vom Gerät aus weg sind, kann man da nicht mehr von einer vernünftigen Ausrückebereitschaft, eben Tagesausrückebereitschaft, reden. Und das führt halt dann dazu, dass in der AAO erstmal vorgesehen wird, dass ja tagsüber halt überalarmiert wird. Irgendwie muss man das Problem ja angehen. Ich bin aber auch trotzdem ganz froh, dass wir es. Und ich sehe es ja in der Gemeinde, dass trotzdem wir also die Funktionen an die Einsatzstelle bekommen in der dafür vorgesehenen Zeit. Aber na klar, es wäre natürlich schöner, wenn wir noch am Tag stärker ausrücken könnten. Aber es ist halt so, wie es ist. Das muss man einfach akzeptieren. Und was kann man dagegen machen? Naja, man muss mit den Leuten halt reden. Ja, ob das
Das hat
jetzt
ja bei dir sehr, sehr, sehr erfolgreich funktioniert. Deswegen bist du auch ein gutes Beispiel, Daniel, dass es im Quereinstieg funktionieren kann. Die allermeisten Menschen kommen aus der Jugend, da müssen wir uns nichts vormachen. Und auch da halten wir zu wenig. Ja, klar, ein paar ziehen weg, ein paar Frauen bekommen Babys und können nicht aktiv sein in der Phase und so, aber wir halten zu wenige. Auch da muss es künftig Konzepte geben. Aber wie du sagst, ich glaube, das persönliche Gespräch und ist auch ein Quereinstieg durchaus möglich. Mehr Frauen in den Feuerwehren, mehr Migranten in die Feuerwehr, das alles ist ja im Werden. Wir sind ja an vielen Ecken, sind wir ja dran. Wenn ich jetzt dich zu deinem Fachbereich befrage, zum GABC-Fachbereich oder zu A-Lagen, zu BC-Lagen, wie du möchtest, was planst du für die Zukunft? Was können wir noch besser machen?
Ja, ich freue mich natürlich erstmal, dass das BBK das mittlerweile eingesehen hat, die stark überbeanspruchten ABC-Erkunden mal auszutauschen. Aber das ist jetzt nichts, was auf unserem Mist irgendwie gewachsen ist. Aber wenn man mal in die Zukunft guckt, also wir müssen natürlich weiter und fortbilden unsere ABC-Erkundungszüge, unsere ABC-Abwehrzüge. Unsere ABC-Fachberater. Also das ist ganz, ganz wichtig, dort permanent dran zu bleiben. Und das machen wir auch zusammen mit der Landesfeuerwehrschule, dass wir dort zweimal jährlich also Fortbildungslehrgänge für die ABC-Erkunder auch tatsächlich anbieten, wo wir auch über die Grenzen des Freistaates hinweg auch gerne mal Teilnehmer haben oder Vortragende einladen. Das machen wir. Wir werden weiter an unseren Fachempfehlungen arbeiten, die wir als Landesfeuerwehrverband eben rausgeben. Ja, das ist Arbeitsprogramm fürs nächste Jahr. Also,
Du hast gerade gesagt, über die Grenzen von Sachsen hinaus, da
ja.
man uns in allen Bundesländern und in Österreich und sogar in der Schweiz hört, könnte es durchaus sein, dass die ein oder andere Anfrage an die TU Dresden kommt, ob der Daniel mal einlädt, um eine Kernspaltung vorzuführen oder eine Messung einer solchen. Ja, Mensch, Daniel, es ist wunderbar, dass es Menschen wie dich gibt, die von außen
Danke.
in unsere Feuerwehren kommen und dadurch für mich ein Beispiel sind, dass bürgerschaftliches Engagement nicht nur über die Kids geht, was ja sehr wichtig ist, sondern dass man durchaus auch im Erwachsenenbereich da sehr, 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 sehr gute Leute bekommen kann. Was glaubst du für die Zukunft deiner Feuerwehr jetzt mal explizit, wo du ja jetzt schon 10 Jahre drinsteckst und jetzt auch in Führungsfunktion? Was ist dein Ziel für die Zukunft deiner Wehr,
Ja,
eurer Wehr?
auf jeden Fall natürlich die Stärke zu halten, die Einsatzstärke, dass wir uns modernisieren, sowohl an Technik als auch an den Gerätehäusern. Das ist an einigen Stellen zwingend notwendig. Ja, also das sind so die Hauptarbeitsfelder, die wir haben. Ja, also Weiterbildung der Einsatzkräfte. Die interkommunalen Absprachen, die wir brauchen, gerade in Bezug auf Waldbrand, was bei uns auch ein großes Thema ist.
Wie motiviert ihr eure Einsatzkräfte? Neue Wache, neues HLF, neue DLK und so weiter. Ja? Neue Ausrüstung im GABC-Bereich, ganz wichtig. Messgeräte auf dem neuesten Stand, unglaublich wichtig. Aber es sind eben extrinsische Motivatoren, die von außen auf uns einwirken. Und ein HLF ist nach einem halben Jahr kein neues HLF mehr, sondern ein HLF. Also brauchen wir andere Motivatoren, damit wir bei der Stange bleiben. Und du hast das wunderbar geschildert. Deswegen danke für das Interview, weil du hast gesagt, mich fasziniert das als Außenstehender. Ja, hat mich das fasziniert, was da passiert, wie ich da reinwachsen kann und hast die ganze Ochsentour von vorne nach hinten gemacht. Dafür hast du meine absolute Bewunderung
Danke.
und meinen Dank für dein Ehrenamt. Gibt es noch was zum Schluss, was du sagen möchtest?
Ich denke, wir hätten hier ganz, ganz viel zur eigentlichen Fachthematik noch zu besprechen, aber ich glaube, das passt hier in dem Podcast nicht wirklich rein. Das ist mal was für eine Ausbildungseinheit, aber ich will dir herzlich danken für deine Arbeit, die du machst, weil ich denke, dass das vielen Kameraden da draußen auch hilft, über diese Sachen zu reden. Und auch über deinen beruflichen Einsatz, den du hier mit deiner Firma leistest. Das denke ich, dass das auch sehr, sehr wichtig ist. Ja,
Ich
ansonsten.
kann mir vorstellen, lieber Daniel, wenn wir in noch mehr in die Fachthematik reingegangen wären, hätte man mich als Gesprächspartner dann austauschen müssen, weil da hört es bei mir auf. Ich habe nie begriffen, wie Kerne miteinander so verschmelzen, dass mehr draus werden. Das wird mir immer ein Rätsel bleiben. Aber dafür gibt es ja Fachmenschen wie dich. Lieber Daniel, ganz herzlichen Dank. Ganz viele Grüße nach Sachsen. Ich habe viele, viele Menschen, schon Feuerwehrmenschen und Hilfsorganisationsmenschen aus Sachsen kennenlernen dürfen und war immer auch begeistert über die Gastfreundschaft, obwohl ihr wie die Bayern ein Freistaat seid. Herzliche Grüße, vielen Dank und komm gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause.
Danke dir
Ein großartiger
und bis
Mensch,
bald.
Wissenschaftler und Feuerwehrkamerad bei uns heute im Interview, Daniel Gehre. Unglaublich, welches Fachwissen er mitbringt und hat uns hoffentlich allen so ein bisschen die Angst oder sagen wir mal das mulmige Gefühl bei atomaren Gefahren nehmen können. Also bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Kommt aus allen Einsätzen gesund nach Hause und vor allem bei atomaren Lagen. Servus, hallo und gute.